New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Vom unkonventionellen Ökostromanbieter der ersten Stunde zu einem vollumfänglichen Energieversorger. Wie gelang dem Hamburger Unternehmen Lichtblick dieses Kunststück? Die Schlüssel zum Erfolg präsentiert uns heute bei New Energy from Hamburg Ralf Kampfert, Director Communications, Politics and Sustainability. Ich bin Astrid Dose, ich leite den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Internationales im Cluster. Wir sind ein Unternehmensnetzwerk für erneuerbare Energienfirmen in Hamburg. Erneuerbare Projekte zu erklären und zu kommunizieren, seit mehr als 16 Jahren das tägliche Brot für unseren Gast Ralf Kampfert. Egal ob Energiegesetzgebung, neue Solarparks, flexible Tarife und vieles mehr. Welche Themen bewegen ihn aber aktuell und sein Unternehmen? Wohin wird die Reise noch gehen? Jetzt hat Ralf das Wort und wird uns alles erklären. Herzlich willkommen.
Moin.
Genau, moin auch von mir. Zum Einstieg bringen wir mal drei kurze Fragen, um uns ein bisschen warm zu laufen, wobei es heute schon relativ warm ist im Studio. Also müssten wir eigentlich jetzt nicht, aber das kriegen die Zuschauer und Zuhörer ja nicht mit. Ich arbeite in den erneuerbaren Energien, weil?
Weil mir Klimaschutz wichtig ist.
Kurze, prägnante Antwort. Energiewende im Alltag bedeutet für mich?
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen und Elektroauto fahren.
Sehr gut. An die neue Bundesregierung habe ich folgende Wünsche.
Keine neuen Gaskraftwerke bauen.
Sehr gut. Das hätte ich auch gesagt. Jetzt zu den langen Fragen. Ich sagte es eingangs schon, Lichtblick ist quasi schon ein Traditionsunternehmen, bezeichnet sich selber als den größten Anbieter von reinem Ökostrom. Magst du noch mal kurz die Erfolgsgeschichte seit 1998 vielleicht ein paar Schlaglichtern wiedergeben?
Ja, gerne. Also können wir natürlich lange darüber reden. Ich versuch's kurz, genau. Lichtblick wurde gegründet mit in dem Moment, als es für die Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt möglich wurde, den Anbieter zu wechseln. Also früher war man da, wo man einen Wohnort hatte, mit seinem Stromzähler und seiner Steckdose sozusagen im Monopol, also immer beim örtlichen Stadtwerk in der Regel. Das hat die EU geändert 1998 und Lichtblick ist dann genau als Unternehmen gegründet worden und als eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die dann gesagt haben, okay, wenn wir Strom anbieten, dann nur Ökostrom. Das war damals noch ein verlachtes Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Also noch in den 90er Jahren haben die großen Energiekonzerne gesagt, in Deutschland geht technisch nie mehr als 4 oder 5% Ökostrom. Das gab es große Anzeigenkampagnen. Das heißt, es war noch ein echtes Nischenthema. Und es war von vornherein die Idee von Lichtblick und das unterscheidet uns, glaube ich, ein Stück weit von den anderen Ökostromanbietern der ersten Stunde. Es gab mehr, also Greenpeace Energy oder Naturstrom oder EWS Schönau, die sogar schon vorher angefangen haben. Aber Lichtblick hatte so von vornherein die Idee, das nicht nur zum Produkt in der grünen Nische zu machen, also für die sowieso Grünen, sag ich mal, sondern zum Massenmarktprodukt. Und das hat auch dann dazu geführt, dass wir strategisch von vornherein auf einen starken Vertrieb gesetzt haben, und so weiter. Und dass wir eben schneller gewachsen sind als die anderen, seit langem eben der größte reine Ökostromanbieter in Deutschland sind.
Okay. Das klingt ein bisschen so, als wäre Vermarktung und ein bisschen, wie soll man sagen, Werbung auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg gewesen im Vergleich zu den puren Ökos, sage ich jetzt mal. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also gerade der Fokus so auf Vertrieb war sehr wichtig. Also wir waren da einfach, ich würde schon ein Stück weit sagen, also ohne den, ich finde, was die anderen gemacht haben, wirklich großartig. Also ich will das überhaupt nicht spielern, aber ich glaube, wir waren einen Tacken professioneller, haben uns mehr getraut und wollten, unser Ziel war immer, wir wollen zeigen, dass es sowohl ökonomisch als auch ökologisch geht mit der Energiewende, weil die Gründer schon überzeugt waren, das funktioniert auch nur zusammen und das ist ja auch so. Also die Energiewende ist deshalb erfolgreich, weil sie wirtschaftlich ist, weil die ganzen erneuerbaren Energien deutlich wirtschaftlicher sind heute als Atom, Kohle oder Gas. Und darum funktioniert das nach fairerweise nach staatlicher Anschubfinanzierung durch die gesamte Gesellschaft. Das muss man immer dabei sagen. Aber es ist einfach auch geschäftlich die bessere Lösung. Und das ist gut so, weil sonst hätten wir ein riesen Problem mit dem Klimathema, das wir sowieso trotzdem noch haben. Aber wir kommen eben doch ganz gut voran.
Ja, sehr schön, wunderbar. Finde ich ganz spannend. Ist ja auch unser Ansatz im Cluster tatsächlich. Mhm. Nicht nur Ökologie, sondern auch Ökonomie. Du hast schon ein bisschen jetzt die Anfänge geschildert. Was macht Lichtblick heute im Jahr 2025 aus? Was sind sozusagen die heißen Themen, die bei euch im Flur kursieren? Was bewegt euch? Du hast schon im Vorgespräch ein bisschen was angedeutet. KI, vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen schildern, damit unsere Zuhörer
genau,
das besser erfahren.
lange Zeit, um mal ganz kurz zurückzugucken, war ja Ökostrom und ein Ökostromanbieter zu sein auch ein Differenzierungsmerkmal im Markt, weil die anderen einfach konventionelle Energie angeboten haben und auch die Nachfrage erst gar nicht so da war. Das hat sich eigentlich erst geändert durch bestimmte Ereignisse. In Hamburg war es zum Beispiel dieser Moment, als Krümmel gebrannt hat. 2007 war das und sich dann der Pressesprecher von Vattenfall damals oder der Sprecher von Vattenfall damals sozusagen vor das brennende Kraftwerk gestellt hat. Das hat uns innerhalb von wenigen Monaten 200.000 Kunden zugespült, die gemerkt haben, okay, wir müssen doch was machen. Aber was gleichzeitig war, spätestens nach Fukushima, nach dem Super-GAU in Japan 2011, haben alle oder vor allem die großen Versorger ihr ganzes Marketing auf Ökostrom umgestellt, obwohl sie de facto 99% oder 98% noch Graustrom geliefert haben, also Atom- und Kohlestrom. Trotzdem war es für uns im Laufe der Zeit immer schwieriger, uns dadurch zu differenzieren, weil heute bieten alle Ökostrom an und es ist auch das Ziel, dass Deutschland bis 2035 nur noch 100% Ökostrom produziert. Das heißt, es werden auch zwangsweise, egal ob man will oder nicht, wird man sowieso zum Ökostromanbieter. Und wir haben eben unser Geschäftsmodell ausgeweitet, Schritt für Schritt. Und was wir heute machen ist, damit haben wir relativ spät angefangen, eigene Solarparks einzubauen. Wir nehmen gerade jetzt nächste Woche 2 weitere Solarparks in Betrieb. Wir fokussieren uns aber insgesamt sehr auf dieses Thema. Wir haben ja einerseits die Erneuerbaren und das ist, die sind super, aber sie haben den Nachteil, dass sie vor allem Wind und Solar eben wetterabhängig nur produziert werden können. Das heißt, wir müssen ja sehen, dass wir das Stromsystem trotzdem stabil halten und Versorgungssicherheit garantieren. Und da kommt dieses Stichwort, was in der Energiebranche eine Riesenrolle spielt, Flexibilität. Also wie kann ich Erzeugung und Verbrauch zusammenbringen? Mhm. Das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns jetzt mittlerweile seit 15 Jahren intensiv. Und die Lösung dafür liegt eigentlich vor allen Dingen in der Digitalisierung des Energiesystems. Man muss sich das so vorstellen, aktuell ist das System dumm. Das heißt, kaum einer weiß, was eigentlich passiert. Irgendwo wird Strom eingespeist, irgendwo wird er entnommen und der ganze Match dazwischen passiert quasi mehr oder weniger auf Annahmen, die dann halbwegs funktionieren. Aber genau, was jetzt in irgendeinem Netzgebiet, im Netzknoten Hamburg, was gerade passiert, das wissen wir in der Regel nicht. Und das wissen die Netzbetreiber auch nicht. Mhm. Es gab gerade heute noch eine Studie, erst 3% unserer Stromnetze sind digitalisiert, also sind klug.
Oh. Ne?
Wir haben da einen riesen Rückstand. Und Lichtblick konzentriert sich eben genau auf diese Digitalisierung, damit wir quasi überhaupt die Möglichkeit haben, die Informationen haben, um zu wissen, okay, welche Strommengen brauchen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, um unsere Kunden zu versorgen? Wo können vielleicht Kunden was abschalten, weil gerade weniger Strom da ist? Um das eben besser zu matchen. Und das ist der Kern unserer aktuellen Geschäftsentwicklung. Da stecken wir sehr viel Zeit, Energie, Manpower, Geld rein, um diesen Match herzustellen.
Das heißt, ihr arbeitet aber auch mit Netzbetreibern zusammen und tauscht euch aus. Jetzt hast du eben schon diese Studie erwähnt. Also das würde Sinn ergeben für mich. Also ich weiß es nicht, ist jetzt einfach Neugierde.
Ich würde eher anders sagen, tatsächlich sind alle Stromanbieter sind von Netzbetreibern abhängig. Mhm. Denn die Netzbetreiber liefern ja unseren Strom zu den Kunden. Das heißt, wir sind auf deren Dienstleistung angewiesen. Und Netze sind Monopole, weil wir legen kein Parallelnetz zu dem vorhandenen Netz. Das ist ja viel zu teuer. Also ähnlich wie Schienen zum Beispiel baut man das nicht doppelt, sondern es gibt einen Monopolisten in jeder Region. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir 900 Monopolisten knapp haben, also 900 Netzgebiete, genau genommen 866, wer es genau wissen will. Und das macht, die viele sind sehr klein und mit der Energiewende und Digitalisierung völlig überfordert. Und unsere Forderung geht tatsächlich in die Richtung, diese Netzgebiete zu vereinheitlichen organisatorisch, dass man vielleicht am Ende noch, ich weiß es nicht, sagen wir mal 20, vielleicht auch nur 6, irgendwie so aus einer Größenordnung hat, die dann gut funktionieren, weil wir sehen, es gibt heute schon große Netzbetreiber, ein sehr gutes Beispiel, Stromnetz Hamburg, funktioniert sehr gut, ist in der Digitalisierung sehr weit, hat eben eine nötige Größe mit dem Großraum Hamburg, eben großes Netzgebiet, viele Anschlüsse, viele Mitarbeiter, auch Kapital, um das überhaupt zu stemmen. Ne? Und so in der Größenordnung mindestens muss ein Netzbetreiber künftig funktionieren, damit das auch funktioniert. Und unsere Geschäftsmodelle, die bauen dann darauf auf, also zum Beispiel, wenn ein Kunde eine Solaranlage hat oder eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, dann können wir das Ganze eben so sozusagen dem Kunden anbieten. Wir flexibilisieren das, also Beispiel Elektroauto, wir sagen dir, wann du dein Auto aufladen kannst und es günstig ist. Ne? Mhm. Also typisch sonntags, mittags zum Beispiel, Sonne scheint, es gibt keine industriellen Verbraucher, also durch die Sonne ist viel Strom im Netz, es wird aber wenig Strom gerade verbraucht. Und wenn ich dann mein Auto auflade, kann ich das zu einem sehr günstigen Preis in Summe machen. wenn ich eben einen entsprechenden dynamischen Tarif dann habe, das kommt jetzt gerade so ein bisschen, aber gerade für Verbraucher, die mit hohen Stromverbräuchen, lohnt sich das. Und da, weil das keiner selber machen will, also das ist viel zu aufwendig, ich will mich ja sonntags nicht um meinen Stromladen kümmern, läuft es so, dass man im Grunde sein Auto einfach anstöpselt und wir dann steuern, okay, dann lädt es und dann nicht. Das ist so die Idee dahinter.
Ja.
Und du siehst es auf der Stromrechnung oder in deiner App am Ende, was du da eben eingespart hast. Mhm. Und wir haben gerade eine Studie rausgegeben, die zum Beispiel für Hamburg zeigt, so mit diesen Modellen kann so ein normaler Haushalt in Hamburg, der eben diese Technologie auch hat, schon seine Stromkosten um etwa 60-70% senken. Das ist enorm, ne? Über 800 Euro im Jahr. Ja, das ist schon viel.
Absolut. Gibt es andere Regionen auf dieser Erde, die sowas schon machen? Also ich denke jetzt so spontan an Kalifornien oder sowas. Habt ihr da Vergleiche?
Ja, ja.
Objekte?
Also Flexibilität spielt teilweise in anderen Ländern, also USA ist ein gutes Beispiel. In den USA ist zum Beispiel so, da ist es von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber da ist es aus verschiedenen Gründen, teilweise hohe erneuerbare Anteile, teilweise sehr unsichere Netzsituationen, ist es viel wichtiger für die Leute, zum Beispiel auch autark zu werden. Also da werden solche Technologien weiterentwickelt und vor allen Dingen auch in dem Gebiet sind andere Länder teilweise in der Digitalisierung auch weiter als Deutschland. Deutschland ist ja bekanntermaßen der Digitalisierung eher hinter. Wir haben jetzt einen Digitalisierungsminister. Darauf hoffen wir sehr, dass der wirklich auch in dem Thema einen Fortschritt bringt. Ich glaube, es ist tatsächlich der richtige Mann an der richtigen Stelle, würde ich sagen, weil er kommt aus der Industrie, der kennt die Probleme, zwar nicht aus der Energieindustrie, aber aus anderen Industrien. Oder war auch tatsächlich auch mal in der Energieindustrie. Und ich glaube, dass wir da einfach wahnsinnig viel nachholen müssen, weil sonst laufen wir tatsächlich auch auf Versorgungsprobleme hinzu, weil eben Verbrauch und Erzeugung nicht zusammenpassen.
Ja, das ging jetzt auch durch die Medien, ne? Es gab ja eine lange Zeit auch, die sehr windstill war, außergewöhnlich, auch für Norddeutschland. Und dann ist so die Schwankung in den Erneuerbaren natürlich besonders sichtbar oder die Dunkelflaute im Winter, ne? Weder Sonne noch Wind. Und das ist natürlich dann tatsächlich ein Problem. Du hast jetzt schon den neuen Digitalminister erwähnt, ganz spannend. Und das führt uns ein bisschen zum nächsten Thema, die neue Bundesregierung. Seit 3 Wochen ungefähr im Amt, würde ich behaupten. Sehr herausfordernd, glaube ich, für alle Beteiligten. Energie ist nur ein Thema von vielen. Aber wie schätzt du sozusagen erstens die bestehende Situation ein auf dem Energiemarkt? Was müsste getan werden? Wie soll man das sagen? Wie beurteilst du die ersten, Vorschläge, die da so kommen?
Ich glaube, man muss immer so ein bisschen die Ebene unterscheiden. Wir sind ja logischerweise, also ich auch in meinem Job, immer sehr in den Details dieser ganzen Regelung. Und natürlich, da kann man vieles gut oder falsch machen. Der Teufel liegt auch in der Energieregulierung, in der Energiepolitik im Detail. Erstmal muss man aber ganz positiv feststellen, dass die neue Regierung sich zu den Klimazielen, zu Energiewendezielen bekannt hat. Die Grünen haben ja sogar in dieses große Investitionspaket, was noch bevor der neue Bundestag gebildet wurde, beschlossen wurde, dieses 500-Milliarden-Paket, rein verhandelt, dass Klimaschutz zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Verfassungsrang bekommt. Also die Klimaschutzziele stehen jetzt im Grundgesetz. Das ist ein Riesenfortschritt. Dazu hat auch die CDU sich bekannt und das ist auch wirklich neu, ne? Also so klar und deswegen bin ich damit erstmal total zufrieden und ich glaube generell für das, was wir vorhaben, gibt es auch keine Alternative und was wir jetzt machen tatsächlich ist, wir streiten um Geschwindigkeiten, wir streiten um nicht unwichtige Regelungen, wie viel sozusagen fossile Energien wir noch erzeugen und da, ich habe das in meinem Eingangsstatement schon gesagt, ist eines der Schlüsselthemen für uns, dass die Regierung jetzt nicht die falschen Entscheidungen trifft. Ein Kritikpunkt, den ich hätte, wäre, dass die neue Regierung sehr stark unter dem Einfluss der Gaslobby, die in Deutschland immer noch eine Riesenrolle spielt, steht. Und deswegen der Plan, jetzt irgendwie 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke zu bauen, um sich das mal vorstellen, das sind so etwa 20 bis 40, je nach Auslegung, große Gaskraftwerke, die neu gebaut werden sollen. Und das halten wir für grundlegende falsche Richtungsentscheidung, weil das ist halt einfach, klar, Gas ist am Ende des Tages, wenn man die Förderung mit betrachtet, ähnlich klimaschädlich wie Kohle. Das ist keine Verbesserung. Und das halten wir den völlig falschen Weg, den die Regierung da einschlagen will. Aber das versuchen wir jetzt zu verhindern. Aber wir haben unser stärkster Verbündeter ist Brüssel. Weil was sagt die Regierung? Die Regierung sagt, wir wollen technologieoffen diesen Markt entwickeln mit Gaskraftwerken. Man fragt sich, was mit dieser Vorentscheidung auf Gaskraftwerke technologieoffen ist. Und daran setzen wir im Grunde an mit unserer Kritik. Aber da muss man ehrlich sagen, da hat die fossile Lobby, die insgesamt auf dem Rückzug ist, auch in Deutschland, nochmal richtig ausgeholt und nochmal einen richtig großen Punkt jetzt gelandet, auch bei der neuen Wirtschaftsministerin, Frau Reiche. Und da müssen wir jetzt sehen, wo wir da am Ende landen. Aber wir hoffen vor allen Dingen auf die EU, denn die hat schon signalisiert, dass sie diese Pläne so nicht mitgeht.
Ja, magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? In Brüssel ist ja auch, ich glaube, es wird ungefähr einem halben oder etwas mehr sozusagen Regierung. Also es ist ein anderes Konstrukt, aber es sind auch neue Leute sozusagen und es sind auch neue Programme verabschiedet worden. Magst du die vielleicht nochmal erläutern und wie ihr die seht?
Ja, ja, das ist natürlich, also die EU macht gerade viele Politik Veränderungen, sage ich mal, und ich war selber persönlich im Januar für 3 Tage in Brüssel und habe mit anderen und zusammen eine ganze Reihe Vertreter der EU getroffen. Und da war schon interessant zu sehen, ich sag mal so, Fridays for Future fehlt. Der Druck von der Straße fehlt gerade und ein Abgeordneter des EU-Parlaments hat zu mir gesagt, ja, das Thema Klimaschutz, das kann man hier kaum noch bewegen. Und es ist auch ganz interessant, das Thema, deswegen, es gab ja vorher, wer das genau verfolgt hat, in der EU den Green Deal.
Ja.
Und jetzt wird immer vom Clean Deal gesprochen. Man hat sich also eine andere Sprache angewöhnt, die industrienäher ist und die Klimaschutz, sagen wir, Skeptiker nicht so schnell auf die Barrikaden bringt. Das findet man in allen Entwürfen und so weiter. In der Sache scheint es mir aber so, dass auch mit den personellen Besetzungen, die die EU, die neue Kommission hat, weiterhin in Richtung Klimaschutz gegangen wird. Es werden aber tatsächlich wirtschaftliche Belange stärker bedacht als vorher, was tatsächlich meiner Meinung nach auch positiv sein kann. Es kommt jetzt einfach auf die ganz konkreten Entscheidungen an. Zum Beispiel bleibt das Verbrenner aus 2035, wichtige Weichenstellung für auch die Autoindustrie in Deutschland. Da ist die Union ja dagegen, ne? Also das halten wir für einen Fehler, weil Deutschland ist eh schon abgehängt wird langsam abgehängt bei der ganzen, in der Autoindustrie, was früher unsere Vorreiterindustrie war. Und China ist uns da, sagen viele Experten zumindest, ich bin da kein Experte, aber wenn ich das höre und wiedergebe, ist uns schon enteilt und wir müssen da eher aufholen. Und wenn jetzt die Politik wieder so ein Signal gibt, ja, baut mal alles, Elektroautos und noch irgendwelche fossil betankbaren Dinger mit angeblichen sauberen Fuels. Das verwirrt halt nur, man baut auch die Infrastruktur nicht doppelt auf, also laden neue Stromladesäulen und noch irgendwelche Wasserstoffdinger oder wovon auch immer geträumt wird. Das kommt alles nicht. Man verwirrt im Grunde die Industrie. Die Industrie braucht einen klaren Rahmen, in dem sie agieren kann. Und das muss eben Elektromobilität sein.
Ja. Ja, das stimmt. Also das mit China, also ich sag mal, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber das hört man immer wieder. Du hast eben ganz schön gesagt, stiftet Verwirrung. Ein anderer Bereich, der ja auch durchaus verwirrend ist, ist der Wärme.
Ja.
Also es gibt ja dieses legendäre sogenannte Heizungsgesetz, was ja eigentlich auch anders hieß, wie wir wissen, Gebäudeenergiegesetz. Wie siehst du das? Also da wurde ja auch gesagt, das nehmen wir jetzt zurück, aber in Wahrheit ist es vielleicht auch anders. Wie würdest du das einschätzen? Ist das so ein bisschen Polemik oder?
Da ist ganz viel Polemik, glaube ich. Ich glaube, das Gebäudeenergiegesetz, mal kurz darauf zurückgeblickt, das wurde übrigens von der Union sozusagen mit verabschiedet. Also das ist ein Gesetz auch von der Union. Also sich heute dagegen zu stellen, ist ehrlich gesagt Kokolores. Es gab absolut handwerkliche Fehler, gerade in der Kommunikation beim damaligen Wirtschaftsminister Habeck und seinem Team, muss man ganz klar sagen. Das war nicht gut, wie sie das gemacht haben. Die sachliche Kritik an dem Gesetz ist meiner Meinung nach größtenteils ungerechtfertigt. Wir können eben, das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, genauso wie die Industrie Rahmenbedingungen braucht, brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger Rahmenbedingungen. Und wenn ich weiß, okay, zum Beispiel ab 2026 darf ich mir keine neue Ölheizung mehr einbauen, es wird keine Halter rausgerissen, keine Sorge, die können ewig weiterlaufen, aber ich darf zumindest keine neue einbauen, ist das eine klare Vorgabe. Und wenn wir ähnlich jetzt bei Gasheizungen machen, auch eine klare Vorgabe, dann kann sich auch die Industrie darauf einstellen, entsprechende Wärmepumpen produzieren. Also da war sehr viel Panikmache, da war ja auch leider die Panikmache innerhalb der Ampelregierung, das war ja einer der Sargnägel der Ampelkoalition. Ich meine, wenn sich der Generalsekretär der FDP in der Koalition von der Bild ablichten lässt und sagt, ich stoppe dieses Gesetz meiner Koalition, dann hat man ein Problem.
Definitiv.
Und so war's. Und genau, und das jetzt, was jetzt kommt, ist spannend. Also leider, Frau Reiche, die neue Wirtschaftsministerin, sendet sehr Mixed Signals. Also sie hat jetzt schon gesagt, ja, wir nehmen das Verbot irgendwie von fossilen Heizungen zurück. Das ist ein völlig falsches Signal, stiftet wieder Verwirrung. Was wir einfach brauchen, ist Klarheit. Und gerade bei der Wärmewende würde ich sagen, da haben alle Regierungen der letzten 15 Jahre geschlafen. Weil wenn man auf andere Länder guckt, die das vernünftig machen, da sagt man den Bürgern 20 Jahre vorher, die Technologie phasen wir aus, oder 15 Jahre vorher, dann können sich alle darauf einstellen, die Industrie, die Bürger, und dann sagen wir 2010, ab 2025 gibt es keine fossilen Heizungen mehr neu, dann wissen alle Bescheid. Wenn man das dann so hauruck macht, dann hat man natürlich ein Problem, weil dann werden die Bürger verunsichert. Man muss die Menschen mitnehmen. Und das hat kein, also die früheren Regierungen haben sich nicht gekümmert, die Ampel hat sich gekümmert, aber hat es dann schlecht kommuniziert. Und jetzt ist es unklar, wie es weitergeht. Also das ist wirklich eine Riesenbaustelle und wir sind ja sowohl im Bereich Verkehr als auch im Bereich Wärme weit hinter den Zielen beim Klimaschutz. Und das sind rein politische Versäumnisse. Das heißt nicht, die Technologien sind da, es ist alles da, man muss es einfach nur machen. Die Industrie ist bereit, auch da gibt es keine Hemmnisse, es müssen nur die richtigen politischen Signale gesetzt werden. Und da habe ich ein bisschen Sorge. Also der Start war da jetzt extrem holprig beim Wärmethema. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, finde ich interessant. Du hast ja auch nochmal darauf hingewiesen, wie soll man sagen, dass die alte Regierung zwar gute Ansätze hatte, aber kommunikativ versagt hat. Würdest du dir das wünschen, dass Politiker da auch einfach mehr Beratung bekommen, sag ich mal, von Kommunikationsexperten? Oder wunderst du dich manchmal, wie das abläuft? Also ich tue es manchmal, aber ich bin ja jetzt hier nicht die...
Also die Politiker, die ich persönlich kenne, wenn ich das gucke, was die für einen Alltag haben, wundert es mich nicht, weil es eigentlich sozusagen, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, ja. Politik ist eigentlich eine Zumutung für die Menschen, die sie machen.
Das glaube ich auch.
Gerade die Bundespolitik oder europäische Politik, vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn man nur Landesvater oder Landesmutter ist oder Senator in Hamburg, dann mag es ein bisschen Tacken entspannter sein. Deswegen ist das tatsächlich nicht so einfach, aber natürlich musst du dein Handwerkszeug beherrschen und gerade solche Schlüsselentscheidungen sich nicht zu überlegen, was das für die Menschen bedeutet. Also ich sage mal das Beispiel Wärmewende. Die Ampel tritt an, was ich vor 4 Jahren jetzt mittlerweile. Ich weiß, das ist ein Riesenthema, was ich lösen muss. Ich weiß, es betrifft alle Menschen in Deutschland. Warum mache ich dann nicht sowas wie zum Beispiel Bürgerräte? Ne? Ein schon erprobtes Instrument, wo ich Menschen sozusagen aus allen Bevölkerungsschichten zusammenhole, mit denen Pläne erarbeite, es gibt Bürgerräte zu verschiedensten Themen, hat es in Deutschland schon gegeben, wo sehr gute Ideen bei rauskommen sind. Die Menschen, dadurch, dass sie repräsentiert sind, werden abgeholt. Also es gibt die demokratischen Mittel, um Menschen in solche Planungsprozesse einzubeziehen. Und dann hätte man viel schneller eine Lösung gehabt als jetzt letztendlich, weil letztlich hat man jetzt nur, und man hätte vor allem auch eine Lösung, die könnte die neue Regierung auch nicht zurück, wenn das von Bürgerinnen und Bürgern sozusagen empfohlen worden wäre. Und was mir fehlt in der Politik, ist die Innovationskraft nicht nur bei den Themen, also Digitalisierung oder so, oder jetzt, sondern auch in der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Und ich glaube, die Politiker machen da einen Riesenfehler, weil sie sich durch mehr Bürgerbeteiligung auch stärker entlasten würden.
Finde ich ganz spannend. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Exkursion nach Dänemark. Das ist ja auch ein Vorreiter im Bereich der Wärmewende. Und die Kollegen sagten auch, dass es da einfach viel mehr gesellschaftlichen Konsens und eben Beteiligung geben würde für das Thema. Und darum ist es auch letzten Endes erfolgreicher.
Ja, und es gibt in vielen Ländern gibt es dafür auch, man muss gar nicht irgendwas neu erfinden. Man kann Dinge, die wir in Deutschland schon gemacht haben, auch auf Bundesebene, also Beispiel Bürgerräte ist ein Instrument, ist ja nicht unser Thema jetzt, aber auch andere Möglichkeiten, wie man einfach zumindest einen repräsentativen Teil der Bevölkerung einbezieht. Man muss ja gar nicht alle 80 Millionen fragen, das ist immer schwierig. Aber man kann durch Repräsentativität, indem man 2000 Leute einlädt, so einen Bürgerrat, die dann eben ein paar Tage beraten, kommen sehr gute Sachen bei raus. Und das irgendwie traut sich das, viele Politiker trauen sich das nicht, ich habe keine Ahnung, haben vielleicht Sorge, was abzugeben, aber das Ergebnis ist oft schlechte Politik.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Du hast dir noch das Thema Smart Meter gewünscht. Mhm. Das ist ja auch so, wie soll man das sagen, ein etwas schwankendes Thema, so in meiner Beobachtung. So die letzten 14 Jahre, die wir das Cluster betreiben, gab es so Höhen und Tiefen. Mhm. Wie siehst du das jetzt? Geht es jetzt richtig los mit Smart Meter oder?
Ich hoffe das. Die Anzeigen im letzten Jahr waren ganz gut. Deutschland, es gibt immer so eine schöne Europakarte, da, wo man sieht, wie die Länder sozusagen sind. Da gibt es viele Länder wie Italien zum Beispiel, auch viele nordische Länder, die haben 100% Smart Meter in allen Haushalten. Wir sind bei 2%. Und Smart Meter, wenn ich am Anfang mal davon gesprochen habe, wir können Haushalte diese Steuerung übernehmen, zwar der Ladung von Elektroautos, dann geht das eben nur mit Smart Mietern. Weil was haben wir jetzt? Jetzt haben viele Haushalte noch so einen Zähler. Also die alte Situation war, das meine ich mit, das Netz ist dumm. Wir liefern irgendwie Strom an einen Haushalt, der hat einen Zähler und einmal im Jahr wird dieser Zähler abgelesen. Das heißt, einmal im Jahr kriegen wir einen Datenpunkt von dem Haushalt. Was dazwischen passiert ist, wir haben keine Ahnung, wann der den Strom verbraucht hat. Es gibt dann natürlich irgendwelche Profile, die hinterlegt sind, wie das wahrscheinlich gelaufen ist. Also statistisch stimmt das dann auch halbwegs. Aber über den einzelnen Haushalt wissen wir nichts. Smart Meter heißt, du kriegst mindestens alle Viertelstunde eine Info, wie viel Strom gerade verbraucht wird und so weiter und kannst es danach steuern. Und das braucht man eben, zum Beispiel Lichtblick, dann als Energieversorger, diese Daten, um dann zu sagen, okay, jetzt können wir so oder so agieren. Weil wenn wir diese Info gar nicht haben, dass jetzt gerade zum Beispiel Strom geladen wird im E-Auto, ja, dann können wir auch nichts machen. Das heißt, es ist sozusagen, das ganze Geschäftsmodell wird sehr datengetrieben und Smart Meter sind der Schlüssel für die Digitalisierung des Energiesystems. Also wir brauchen in allen Haushalten in Deutschland Smart Meter am Ende des Tages, also der sogenannte Voll-Rollout. Ja, das geht noch über das hinaus, was der Gesetzgeber im Moment vorsieht. Und Deutschland hat sich für einen Sonderweg entschieden, der extrem kompliziert ist.
Wie immer.
Aber ich habe da, also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich darüber furchtbar geschimpft. mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter, weil Deutschland hat sich als einziges Land tatsächlich so, also für einen Weg entschieden. Ich glaube, der ginge trotzdem unkomplizierter. Also viele Regulierungen und so weiter sind super kompliziert, machen es sehr, sehr schwer, Smart Meter beim Kunden überhaupt einzubauen.
Ja.
Und wenn, dann hast du diese kleinen Netzbetreiber, die das oft sozusagen irgendwie versuchen zu machen, das aber gar nicht. Man sieht, es gibt, also kommen gleich zu meinem Punkt, aber vielleicht das als Einwurf zu meinem Thema vorhin, so viele Netzfirmen, also über 800 bis 900 Netzfirmen, die sozusagen oft auch in einer, für diesen Smart Meter Rollout verfügbar sind. Es gibt Daten, die zeigen, die kleinen Netzbetreiber machen das eigentlich gar nicht. Nur die großen kriegen das einigermaßen. Denn die kleinen sind einfach überfordert. Das ist ein gutes Beispiel für die Überforderung kleiner Netzfirmen, warum wir sagen, das muss anders organisiert werden. So, jetzt war ich aber bei dem Punkt wie ich da jetzt drauf gucke. Also Deutschland hat sich für einen Weg entschieden, der ganz hohe Anforderungen stellt an die Sicherheit der Smart Meter. Und in Zeiten von zunehmenden Cyberangriffen aus Russland und auch von anderswoher, glaube ich, wird sich das noch herausstellen, war das eine gute Entscheidung. Das heißt, Deutschland baut viel, viel langsamer aus. Und es ist wirklich, also für uns wirklich ein totaler Leidenspunkt, dass dieses nicht schneller geht. Gleichzeitig habe ich die gute Hoffnung, dass wir vielleicht das sicherste smarte Energiesystem haben werden. Und dieser Aspekt, glaube ich, der wurde auch in der öffentlichen Debatte vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Ich glaube, was viele sagen, die sich mit Smart Mietern sehr gut auskennen, sagen, ja, wir können diesen hohen Sicherheitsstandard auch haben mit weniger Komplexität und wir hätten das dann trotzdem schneller haben können. Aber dass man sich in Deutschland generell viel Gedanken um Sicherheit macht, das ist, glaube ich, schon richtig und das wird vielleicht auch heute in Tacken anders bewertet als noch vor 2-3 Jahren. Da werden wir vielleicht nochmal irgendwann sagen, die Leute, die das mal konzipiert haben, die haben es zwar trotzdem zu kompliziert gemacht, aber sie haben auch verdammt gute Sachen vorausgedacht, die heute wichtig sind, weil die Smart Meter in anderen Ländern, muss man ehrlich sagen, die haben deutlich niedrigere Sicherheitsstandards und jeder Smart Meter, jeder, das wissen wir ja von zu Hause, jedes WLAN ist sozusagen ein potenzieller Einfallstor.
Ja, ja.
Das ist ein Smart Meter eben auch.
Ja, okay.
Ja.
Licht und Schatten. Ja, aber das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Was Versöhnliches und Positives sozusagen zum Abschluss, also dass die deutsche Gründlichkeit vielleicht auch was Positives haben kann. Ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch.
Gerne.
Also es war sehr erhellend im wahrsten Sinne des Wortes und ich hoffe, dass wir alle digitaler werden und positiv und optimistisch beim Ausbau der Erneuerbaren bleiben. Vielen Dank, Ralf.
Vielen Dank dir.